Ich habe lieb.
Das sind beste Vaterfreuden.
Keine bösen Wörter.
Halt die Fresse, alte Schöpfe.
Setz dich bitte hin.
Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
Hello, heute wollen wir über ein Thema reden, was für mich nicht clever ist, darüber zu reden.
Warum nicht?
Das heißt Notlügen. Und meine Ex-Freundin hört diesen Podcast.
Ach so, und immer noch?
Leider schon. Ich habe es ihr ja schon mehrmals verboten, aber das Internet ist frei und jeder kann hören, was er möchte. Ich glaube manchmal, das ist ihre Form, mit mir Kontakt noch zu halten und zu gucken, was bei mir abgeht. Ich frage mich, warum sie das Bedürfnis hat, den Podcast zu hören. Also ich würde nicht ihren Podcast hören, ziemlich sicher nicht.
Weil du auch nur deinen eigenen Podcast hören würdest.
Auch das nicht. Ich ertrage es ja noch nicht mal, ihn zu schneiden, deswegen höre ich ihn nicht selber.
Ja, stimmt.
Hast du so Notlügen in deiner Beziehung, wo du weißt, okay, es gäbe jetzt Stress, darum vermeidest du den Stress? Und das, glaube ich, ist der Ursprung von Notlügen. Ich möchte
Stress vermeiden.
Ja, eigentlich in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, verharren und das ist schön und das ist angenehm. Und warum bleiben wir nicht in dieser Situation? Und diese kleine Notlüge hilft uns dabei.
Ja, es gibt eine, die ich immer wieder anwende, und zwar, dass ich sage, das habe ich dir gesagt, diesen Termin, du hast es vergessen.
Okay, ja, kenne ich, habe ich auch schon mal gemacht.
Da versuche ich aber immer mehr ehrlicher zu werden und sagen, hey, kann sein, dass ich es vergessen habe, dir zu sagen, es tut mir leid, ich kann es jetzt aber nicht ändern. Das sorgt für...
Das ist auch eine Lüge, du kannst es ja...
Doch, ich könnte... Nee, stimmt nicht. Naja doch, man könnte es vielleicht manchmal ändern. Aber das führt dazu, dass der Streit immer noch ähnlich verläuft, aber das Grundgefühl ein anderes ist. Man muss nicht rumtänzeln und gucken, dass diese kleine Notlüge standhält, sondern man hat gleich von Anfang an sich geöffnet und gesagt, hey, hier ist mir ein Fehler passiert. Und das ist es ja am Ende. Man gibt einen Fehler zu. Eine Notlüge ist eigentlich, oder auch eine Lüge ist nichts anderes als zu sagen, hey, ich habe gar keinen Fehler gemacht. Hier läuft alles richtig. Ich schütze mich damit selbst. Die Streits verlaufen, oder die Streits sind ja keine richtigen Streits, die Auseinandersetzungen verlaufen dadurch angenehmer.
An dieser Stelle eine kleine Werbung, und es ist IKEA. Und bei uns ist es so, dass zwei Kinder jetzt gerade eingeschult werden, oder?
Oh ja.
Was muss man da alles holen? Natürlich alles rund um die Schule. Und IKEA hat passend zur Einschulung, und die passiert ja jetzt, oder vielleicht sind eure Kinder auch schon ein bisschen länger in der Schule, den Schreibtisch. Weil Kinder entwickeln sich die ganze Zeit weiter, und es ist sehr, sehr cool, wenn der Schreibtisch mitwächst. Und das tut er bei der Berg-Lerker-Serie. Das heißt, ihr könnt die Schreibtischplatte auf 52 cm Höhe machen, und das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Da kann man bei der ersten Klasse schon einsteigen, bis zu der regulären Höhe, die man auch als Erwachsener meistens nutzt, 75 cm. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, dass man diese Arbeitsplatte, dass man richtig eine gute Haltung hat am Schreibtisch, auch anwinkeln kann.
Ja.
Also 10, 20, 30 Grad. Die Haken an der Seite sind auch praktisch, da kann man seinen Ranzen aufstellen. Der Tisch steht sehr, sehr sicher, weil die Füße sind verstellbar. Das heißt, wenn der Boden nicht ganz eben ist, kann ja mal vorkommen in einem Altbau, wo es Dielen gibt, kann man die Fußbeine dementsprechend einstellen. Und es ist zusätzlich am Schreibtisch ein Regal befestigt mit integrierter Lochplatte. Da hat man zusätzlichen Stauraum.
Und was noch richtig praktisch ist, man kann an den Schreibtisch auch das Zubehör aus der Skodes-Serie benutzen, was ich persönlich auch nutze. Und da kann man individuell Stauraum befestigen, so kleine Taschen oder auch so kleine Regale.
Behälter,
alles was man braucht, wo Stifte und etc. rein können. Und ich glaube, jeder kennt das, ein ordentlich sauberer, aufgeräumter Schreibtisch vereinfacht das Arbeiten und eben auch das Lernen.
Bis auf, dass dein Schreibtisch nicht so richtig aufgeräumt ist, oder?
Der ist ja für jeden dann individuell zu gestalten.
Guckt sie euch mal an, die Berg-Lerker-Serie oder die Skodes-Serie. Alles auf ikea.de und natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Ja, ich frage mich, ist es generell okay, die Mutter seines Kindes oder in deinem Fall die Freundin anzulügen? Und was macht das mit dem Verhältnis, was man hat? Aber davor die Lügen, die ich so anwende im Alltag. Und ich versuche, die immer weiter zurückzuschrauben, aber wir geraten immer wieder in so krasse Konflikte wegen, aus meiner Sicht, Banalitäten und wegen Meinungsverschiedenheiten über, wie Sachen zu laufen haben. Meine Ex-Freundin ist generell der Meinung, dass ich meine Tochter eher dazu tendiere, zu überfordern mit sozialen Interaktionen und Situationen, und das aus ihrer eigenen Perspektive. Das heißt, sie ist schnell überfordert von Menschengruppen und fühlt sich da nicht so wohl. Und darum, glaube ich, überträgt sie den Blick auf ihre Tochter.
Mhm.
Als spezifisches Beispiel, ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie es nicht so geil findet, wenn ich mit Lilla zu meiner Schwester fahre. Meine Schwester wohnt im Grün, hat ein Haus am Stadtrand, richtig schönes Haus mit einem Garten, der wirklich für Kinder gemacht ist. Da gibt's Kaninchen, da gibt's Rutschen, Schaukeln, ein großes Trampolin, Planschbecken. Also es ist wie so ein Kinderparadies.
Traumhaft.
Super, super geil. Innen drin gibt's auch alles. Es ist wirklich, als ob die Kinder sagen durften, hey, wir würden das so einrichten. Ihr seid egal, Erwachsene. Ihr müsst euch in unserer Welt wohnen. Ja, okay. Und natürlich fahre ich da mit Lilla gerne hin, weil sie ihre Cousinen und Cousins gerne mag.
Ja.
Und weil sie einfach auch meine Schwester gerne mag und weil sie sich super wohl fühlt. Und meine Ex-Freundin denkt, dass sie da oft überfordert ist, weil es zu viel ist.
Hm.
Dabei ist es nicht zu viel. Also da ist für mich immer die Frage, erzähle ich ihr jetzt, dass ich zu meiner Schwester fahre oder nicht?
Wie argumentiert sie denn das? Also sagt sie, ich möchte nicht, dass du da hinfährst?
Weil sie sagt aber, Jakob, das ist zu viel.
Wirklich?
Das ist zu viel für Lilla. Und ich sage, nein, das ist nicht zu viel. Das ist, und dann geht's schon los.
Ach, es gibt gar keine Begründung, sondern es ist einfach, der Fakt steht im Raum und damit ist es...
Das sind zu viele Menschen.
Okay.
Du kannst mit ihr nicht logisch diskutieren. Das ist so emotional behaftet. Das ist so, als ob da ihr eigenes Ding dran festhängt. Und für sie war es immer zu viel. Und deswegen kann sie nur aus ihrem eigenen Gefühl auf ihre Tochter gucken.
Das ist eigentlich diese Warum-Darum-Debatte, die man auch mit Kindern oft hat. Papa,
die habe ich nicht mit Kindern.
Nein, ich habe die auch nicht mit Kindern. Aber die kenne ich halt auch noch aus meiner Erziehung. Und ich habe es auch oft erlebt, dass Papa, warum ist das so? Darum. Und dass es gar keine Erklärung für gibt. Und im Prinzip ist das passiert hier genau das Gleiche. Du kriegst keine Begründung dafür, warum es jetzt zu viel ist. Und das wäre ja ganz wichtig, weil du das dann wahrscheinlich auch nachempfinden könntest. Vielleicht. Ob du dann darauf eingehst, ist eine andere Sache. Aber du könntest zumindest Verständnis dafür entwickeln, warum sie glaubt, es sei zu viel für das Kind.
Da ist auch immer die Frage, wer hat am Ende die Entscheidungsgewalt in Anführungsstrichen. Darf sie entscheiden?
Mhm.
Ich habe keinen Bock auf diesen Terror, der dann entsteht. Ne, dieses, nee, sie geht da nicht hin. Doch, ich möchte mit ihr dahin. Nein, bap, 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 bap.
Ja.
Ich bin dann dazu tendiert und war es in der Vergangenheit, zu sagen, okay, dann gehen wir nicht. Und geh trotzdem.
Ach, wirklich?
Ja, natürlich.
Was hast du gesagt, wo du eigentlich hingehst?
Na, ich gehe ins Schwimmbad vielleicht.
Das wäre dann nicht so viel.
Das wäre nur mit meiner Tochter und mir.
Mhm.
Und den anderen alten Leuten, die sie anfassen im Schwimmbad.
Mich irritiert ein bisschen, warum Verwandtschaft, Bekanntschaft, die deine Tochter schon länger kennt, zu viel sein soll. Also ich kann das Argument insofern nachvollziehen, wenn man was macht mit den Kindern, neues Erlebnis, wo vielleicht viele Kinder sind, und man die sie nicht kennt und sagt, es könnte sie überfordern. Auch das ist eigentlich nicht der Fall, aber das könnte ich noch nachvollziehen. Im Gegensatz dazu steht ja, dass deine Tochter die Kinder, die dort sind und die Angehörigen, die dort sind, alle kennt. Ich finde, gerade wenn man ein Setting schaffen kann, wo man sagt, hey, hier sind Kinder, welche in der sich deine Tochter wohlfühlt, und es ist kein neues Setting und es ist auch gut, dass es diese sozialen Verhaltensweisen mit den anderen Kindern hat, sollte man das eher fördern und nicht sagen, um Gottes Willen, bitte bloß nicht, weil es ist zu anstrengend. Und was ist denn am Ende das Ergebnis? Also ist es so, dass vielleicht Lilla am Abend schlechter ins Bett geht? Wieso sie das begründet damit, dass es zu viel ist? Also gibt es irgendwelche Anzeichen, die im Nachhinein darauf...
Ja.
Ja, und die sind?
Immer wenn Lilla bei mir war, schläft sie die nächsten Tage bei der Mama schlecht. Also die nächsten zwei Tage ist ein Terror, sagt sie. Bei ihr, dass Lilla schlecht schläft, und bei mir schläft sie wunderbar.
Mhm.
Also sie schläft gut ein, sie schläft durch und wacht nächsten Morgen ganz normal um 6.30 Uhr auf. Also wirklich wunderbar. Ich habe überhaupt gar keine Probleme mehr mit dem Schlafen mit ihr.
Aber dann wäre es doch eher...
Ja, und das schiebt sie mir dann in die Schuhe. Und dann soll ich dann sagen, ja, das hat nichts mit mir zu tun. Sie projiziert das alles auf mich. Also eigentlich alles Schlechte, was mit Lilla passiert und was sie nicht als angenehm empfindet als Mutter.
Ja.
Schlecht schlafen, auffällig verhalten. Das bin ich dann gewesen.
Okay.
Durch meine Überforderung ihr gegenüber. Und ich glaube tatsächlich, dass auch manchmal eine Unterforderung stattfinden kann. Und deswegen ist ein Kind nicht ruhig, wenn es schläft.
Also ist der Wunsch eigentlich gar nicht unbedingt, dass du mit deiner Tochter zu deiner Schwester gehst und dort eine schöne Zeit mit ihr hast, sondern dafür Sorge zu tragen.
Dass Lilla nicht so stressig ist.
Dass Lilla am nächsten Tag nicht so stressig ist.
Und ja.
Was auch immer das dann sein mag, ob es, dass ihr einfach nur zu Hause hängt oder dass sie eigentlich nur bei ihr ist.
Und ich habe keinen Bock darauf, nicht entscheiden zu dürfen, was ich mit meiner Tochter mache.
Mhm.
Und ich habe aber auch keinen Bock auf den Stress. Jetzt ist die Frage, was macht man? Ist diese Notlüge okay? Und ich habe auch keine Lust eigentlich, meine Ex-Freundin anzulügen, weil ich mit ihr ein offenes, ehrliches Verhältnis haben will. Und vor allem habe ich auch gar keinen Bock, mich zu verbiegen, zu sagen, nein, wir fahren nicht mal zu meiner Schwester, weil du das nicht willst. Nein, auf gar keinen Fall.
Mhm. Also es ist natürlich...
Ist deine Notlüge okay?
Denke schon. Was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, und das erlebe ich ja mit meiner Freundin, dass es nicht an der richtigen Stelle die Schrauben angezogen oder gelockert werden. Nämlich die Lösung des Problems wäre ja hier eindeutig zu gucken, was ist der Grund dafür, dass Lilla dann die Tage danach schlecht bei der Mutter schläft. Ist, und selbst wenn es diese Situationen sind, dass du bei deiner Schwester es zu ergründen, okay, dann ist es einfach eine anstrengende Zeit, die aber gut für sie ist. Auch mein, ich glaube, jeder würde sagen, das ist nichts Schlechtes. Und dann ist es einfach ein Verarbeitungsprozess und der ist, den gehen wir aber, tragen wir beide gemeinsam. Das ist ja das, was wir auch bei uns erleben, wenn Marie oder Felix Sachen erleben, auch gerade Felix in dem jungen Alter, wenn der was Neues erlebt, dann wissen wir schon vorher, der wird abends schlechter einschlafen. Das muss nicht sein, aber es kann passieren, einfach weil die Anstrengung dazu führt, dass er das abends verarbeiten muss. Ich habe letztens mit ihm irgendwas gespielt, dass ich ihm die Puppe weggenommen habe. Das war den ganzen Tag das Spiel. Der ist abends nachts schreiend aufgewacht und hat geschrieben, Papa Puppe, Papa Puppe, weil das ihn so belastet hat oder so beschäftigt hat, dass es abends im Traum noch eine Rolle gespielt hat. Und das zeigt mir einfach, dass Kinder gerade beim Schlafen und in der Einschlafphase noch extrem am Verarbeiten sind, was vorher gewesen ist. Und dann wäre eher zu gucken, von euch beiden, ne, und das ist natürlich die Konstellation, die ihr beide lebt, und deswegen macht es so schwierig, was müssen wir dafür tun, damit es dem Kind in den und den Situationen gut geht, wenn wir eigentlich beide der Meinung sind, dass der Umgang, den wir im Vorfeld mit unserer Tochter haben, eigentlich gut ist. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass deine Freundin sagt, hey, ich möchte nicht, dass du Zeit mit deiner Familie verbringst, weil ich in meinen Grundfesten davon überzeugt bin, dass das ein schlechter Umgang ist.
Ja, ich glaube, das schwingt manchmal ein bisschen in dir mit, dass sie das Gefühl hat, dass der Umgang nicht so gut ist. Ich meine, mein kleiner Neffe ist rotzfrech, aber er ist ein super lieber Kerl und er ist auch unglaublich liebevoll zu Lilla.
Ja.
Also man merkt richtig, dass er total fürsorglich ist zu ihr und total aufpasst, wie halt, als ob sie Welpenschutz hat, und das hat sie ja bei ihm. Auch meine Schwester ist natürlich total lieb und das merkt man ja, wie sehr gerne Lilla dorthin geht. Also ein Kind weiß ja schon, gehe ich dort gerne hin, habe ich dort ein gutes Gefühl, sind die Leute nett zu mir, kann ich da meine Erfahrung machen oder nicht. Aber ich glaube, meiner Ex-Freundin ist es am Ende zu anstrengend, zu sagen, ich handle diesen erlebnisreichen Tag.
Mhm.
Du bist schuld und diese Verarbeitung, die in der Nacht passiert, das ist zu viel für mich. Weil ich glaube, sie ist schnell überfordert und die möchte nicht überfordert sein, was ich auch verstehen kann.
Ja. Habt ihr denn, ich meine, deine Tochter kann ja schon so ein bisschen auch reden und sagen, was sie will. Habt ihr sie denn mal gefragt, ob sie das möchte, ob sie zu deiner Schwester hin?
Ja, ich frage sie.
Und auch vor deiner Freundin, dass ihr sie mal gemeinsam fragt? Also das darf natürlich nicht so sein, möchtest du lieber bei Mama bleiben oder möchtest du zu der Schwester von Jakob? Also es muss natürlich neutral bleiben, aber dass man...
Also neutral, möchtest du lieber zu Hause bleiben oder zu deiner Schwester?
Genau.
Oder zu Tante?
Genau, zu Tanti oder Tante. Ich meine,
hast du immer ein I an Dinge dran, damit es Kinder verstehen? Tanti, Bärchen?
Nein, mache ich nicht. Ich habe noch niemanden gedacht, der das macht. Und dann, deswegen habe ich es gerade eigentlich.
Ich auch nicht. Darum, das ist so, lass das gerne bleiben.
An Tanti. An, was gibt's denn noch? Onki?
Onki.
Onkeli.
Auti. Supermarkti. Ich mag es gar nicht übrigens, so eine verniedlichende Sprache für Kinder.
Ich auch nicht.
Sie sind doch nicht dumm.
Ich glaube, was passieren wird, ist, dass Lilla mittlerweile in ihrem Alter, in dem sie ist, schon sagen kann, das möchte ich machen, weil das macht mir Spaß. Das kenne ich, da will ich gerne hin. Genauso wie sie wahrscheinlich gerne sagt, ich will gerne zu Oma. Vielleicht gibt es dadurch eine Entspannung auch bei deiner Ex-Freundin, die dann erkennt, okay, Lilla wird hier nicht bestraft, sondern Lilla möchte auch eigenständig entscheiden, was sie will. Und ich glaube, da kann man auch schon früher hin, als man denkt. Also gerade wenn die Kinder noch so klein sind, denkt man, okay, wir müssen ganz viel entscheiden. Wir als Eltern müssen bestimmen, was gut ist fürs Kind und das Kind lenken. Aber man kann schon sehr, sehr früh auch die Kinder selbst entscheiden lassen, was sie wollen und was sie für Wünsche haben und versuchen, die auch zu befriedigen beziehungsweise auf die einzugehen. Vielleicht wäre das mal ein Mittel.
Also was ich auf jeden Fall mitnehme bei dem Part ist, ich möchte meine Ex-Freundin nicht anlügen, weil ich einfach ein ehrliches, aufrichtiges Verhältnis mit ihr haben möchte.
Mhm.
Und weil ich auch nicht möchte, dass das irgendwie ein Nährboden für unsere Tochter ist, dass man denkt, ey, das ist eine Form, die okay ist.
Ja.
Ob wir gemeinsam diese Verarbeitung tragen möchten. Und das kann ja dann auch sein, hey, wenn ich bei meiner Schwester war, dass sie danach immer bei mir übernachtet. Dass ja, ich das dann
ertrage.
Aber ich merke es ja auch nicht. Guck mal, wenn wir zum Beispiel bei meiner Schwester waren und sie schläft danach bei mir, und das passiert auch, schläft sie genauso ruhig wie vorher. Ich check das nicht, dass dann immer, wenn sie zur Mutter zurückgeht, dass sie anscheinend krass ausrastet im Schlaf.
Schläft sie denn bei dir unruhiger, wenn sie vorher bei deiner Ex-Freundin war?
Auch nicht.
Du bist auf jeden Fall der Einschläfernde von euch beiden.
Ja, ja, keine Ahnung.
Es gibt ja auch dieses Phänomen, dass Mütter oft beklagen, dass die Kinder bei ihnen mehr weinen, mehr jammern, mehr meckern und die Männer oder die Väter den Vorteil haben, dass das Ding nicht passiert. das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass die Mütter sehr früh auch diesen versorgenden Charakter haben durch die Nahrungszufuhr und auch dieses Umsorgen ganz am Anfang vor allem mehr durch die Mütter passiert und die Kinder viel, viel mehr Möglichkeit haben, sich emotional auch zu öffnen.
Hier kann ich sein, wie ich wirklich bin.
Genau, und auch sagen, hey, das war anstrengend und ich möchte jetzt oder ich muss jetzt weinen, weil das war anstrengend und das ist auch nicht schlimm, das Weinen, das ist einfach nur mein Verarbeitungsprozess.
Papa möchte das nicht.
Es geht nicht darum, dass Papa das nicht möchte, aber dass es bei Papa halt in der Form nicht so passiert. Und wenn natürlich das bei euch so ist und deine Ex-Freundin sagt, das ist aber etwas, was ich eigentlich nicht aushalten möchte und ich möchte das eigentlich auch nicht mit ihr so in der Intensität erleben, ist es natürlich schwierig. Das ist aber ein Problem einer getrennten Beziehung, ne, wo sich beide nicht einig sind. Oder ihr seid euch ja im größten Teil einig, aber wo es einfach immer wieder Punkte gibt, wo ihr halt unterschiedlicher Meinung seid, wie ihr die Sachen angehen wollt.
Ja, interessanter Punkt. Nächster Punkt, wo ich manchmal Notlügen angewendet habe, ist das Thema Mittagsschlaf. Wann genau hat sie Mittagsschlaf gemacht? Mhm. Ich muss immer Protokoll abliefern. Dann und dann und dann und dann. Dann kommt manchmal so, oh Mann ey, kannst du sie nicht früher zu Bett bringen? Ich habe es probiert, aber sie hat nicht geschlafen. Darum hat sie dann erst geschlafen. Ich fühle mich, als ob ich in jedem einzelnen Punkt rechenschaftsschuldig bin. Dabei denke ich mir, wir haben 50-50 das Sorgerecht und erziehen sie auch zu 50-50. Ich bin dir keine Rechenschaft schuldig. Ich frage dich auch nicht, wie viel Gramm Zucker sie heute gegessen hat, weil ich davon ausgehe, dass du alles nach deinem besten Gewissen machst. Und davon scheint sie bei mir nicht auszugehen. Hm. Diese Einstellung verleitet mich dazu, mich ihr gegenüber anders darzustellen und Notlügen anzuwenden. Ich kann mich da nicht rausreden, aber ich mache es teilweise. Ich mache es viel, viel seltener als vorher, aber es kommt schon mal vor, wenn sie eine halbe Stunde später Mittagsschlaf gemacht hat, dass ich einfach sage, 13 bis 14.10 Uhr.
Das Zeitfenster.
13.30 bis 14.40 Uhr. Hey, es ist eine Lüge am Ende.
Ja, es ist eine kleine Lüge. Es gibt ganz viele, so eine kleine Lügen wende ich natürlich auch tagtäglich an.
Ja, was denn zum Beispiel?
Ein Beispiel ist Zähneputzen. Hast du nachgeputzt? Und wenn ich das zum Beispiel vergessen habe, sage ich,
Hört man das denn an deiner? Könntest du selber bei dir hören, wenn du es nicht wüsstest, ob es eine Notlüge wäre?
Weiß ich nicht, weil es meistens ja so nebenbei passiert, dass sie einfach ja, schnell weg.
Klar.
Oder
warum fragen Frauen eigentlich, wenn da Notlügen von Männern kommen?
Frage ich mich auch.
Also wozu diese Frage? Jede Frau müsste eigentlich wissen, dass da keine ehrliche Antwort. Nein, habe ich nicht.
Gestern Morgen wollte Marie unbedingt ganz früh schon raus in den Garten. Er hat noch nicht gefrühstückt und ich dachte, okay, ey, wenn sie jetzt nicht frühstücken will, dann ist es halt so. Dann fragt mich meine Freundin, hast du sie denn versucht zu überzeugen, dass sie erst frühstücken soll, bevor sie rausgeht? Ich meinte so, ja, habe ich, sie wollte nicht. Und ich habe also sowas kenne ich. Und habe überhaupt gar keine Ambitionen an den Tag gelegt. Ich meine, gut, wenn die jetzt raus will, warum soll ich sie jetzt überreden, dass ich frühstücken will? Ich kriege sie eh nicht überzeugt. Raus mit dir.
Das ist jetzt der leichtere Weg für mich.
Genau. Und in diesem Zusammenhang ist es zwar nicht, das sind auch kleine Notlügen, aber ich finde, die sind noch vertretbar.
An dieser Stelle eine kleine Werbung und es ist ein sehr, sehr schönes Familienhotel, nämlich das Familienresort, das Mühlwald, wo ein Urlaub nicht genug ist. Was ich immer so geil finde an Familienresorts, speziell an dem, dass es A, in Südtirol ist. Ne?
Das ist schon mal ja, das ist absolut. Das ist eigentlich schon das stichhaltige Argument, was es braucht.
Ja, es ist einfach ein saugeiles Resort. Ja. Man hat so einen 360-Grad-Blick auf die Dolomiten und die Alpen. Es gibt richtig, richtig viele Indoor- und Outdoor-Aktivitäten, die man da machen kann. Es gibt ein Streichelzoo, es gibt Spielplätze, es gibt ein Trampolin, es gibt Indoor-Betreuung. Vor allem bei schlechtem Wetter ist das attraktiv. Und für uns immer ganz, ganz wichtig, ein Pool gibt es. Ne? Mhm. Es gibt nicht nur einen Pool, sondern ein Familienspa mit Kinderbecken und Wellenrutsche, wo man einfach abschalten kann. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man im Hotel ist mit Schwimmbad.
Ja.
Da sind schon mal 2 Stunden des Tages einfach so nur mit Spaß und Freude gefüllt.
Hotel ohne Schwimmbad ist mit Kindern fast nicht möglich.
Oh Gott, du Ekliger.
Ja, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass gerade auch im Winterurlaub oder im Sommerurlaub, wenn man einen Pool hat, drin oder draußen, wie du schon sagst, ist eigentlich ein Tagesprogrammpunkt schwimmen gehen. Und was man im Alltag ja nicht immer so unbedingt hat.
Und was ich so faszinierend finde, wenn man das macht, was für Fortschritte das Kind in Sachen Schwimmen macht, ne? Weil man ja jeden Tag im Wasser ist und falls ein Kind auch Angst hat vor Wasser, verliert es das da auf jeden Fall. Das Mühlwald hat all das, also Indoor, Outdoor, ganz, ganz viele Erlebnismöglichkeiten, Familienwochenprogramm, Family Spa. Also da kann man auf jeden Fall unvergessliche Kindheitserinnerungen schaffen. Und das Schöne ist, die Kinder kommen auf ihre Kosten, aber auch die Erwachsenen.
Vor allem die Erwachsenen.
Nein, auch die Erwachsenen. Alle Infos zu Das Mühlwald findet ihr in den Shownotes und natürlich unter dasmühlwald.com und Mühlwald mit UE geschrieben.
Aber genau sowas meine ich. Warum kann man nicht ganz straight sagen, nö, du, hatte ich jetzt kein Bedürfnis. Meine Sicht auf die Dinge ist genauso richtig wie deine. Ja. Und tu nicht immer so und hör auf, mich emotional zu erpressen. Und mit deiner emotional schlechten Laune kannst du dich woanders hin verdrücken. Ich möchte dich hier nicht ertragen.
Also in dem Beispiel ist es für mich ganz einfach zu antworten, weil wir beide ja eine Richtlinie haben, die ich ja auch selber einhalten will. Also was ich tue in dem Moment, ich belüge nicht sie, sondern eigentlich belüge ich mich selbst.
Weil warum willst du sie dann nicht überreden und sagen, frühstücke doch erstmal was? Weil so ein kleiner Körper darf noch nicht fasten. Er darf nicht das Gefühl von Hunger bekommen, weil er sonst unterversorgt ist. Es macht ja auch nichts, wenn sie morgens einfach mal nicht frühstückt.
Ja, ja, stimmt schon. Eigentlich nicht. Nur unsere Tochter ist gerade so verspielt, dass sie den ganzen Tag nichts essen will. Also es ist dann wirklich so, die würde bis abends. Und das Ende vom Lied ist dann, dass sie dann so gegen...
Dass sie klein bleibt.
Nein, ganz kleiner Mensch. Nein, dass sie dann Kopfschmerzen kriegt und sagt, mir ist schlecht. Und auf einmal gibt es Symptome, die zeigen, es wäre besser gewesen, wenn sie vorher doch was gegessen hat, weil sie den Tag so anstrengend verbringt, dass eine Nahrungszufuhr am Vormittag besser gewesen wäre als ein zu langer Zeitraum dazwischen.
Trinken ist wichtig immer.
Trinken, das findet auch statt. Aber im Endeffekt bei mir oder uns ist es so, dass ich dann merke, ich möchte mich diesem Widerstand jetzt eigentlich gar nicht hingeben oder dieser Diskussion und gebe nach und belüge mich dann selbst. Aber weil ich dies nicht offenkundig meiner Freundin dann erzählen will oder ihr mich da öffnen will, sage ich dann, ja, ja, habe ich getan. Genauso wie letztes Mal, Felix, das ist eine andere Situation, es sollte gleich Mittagessen geben. Wir machen den Kühlschrank auf, er sieht irgend so einen Joghurt, den er unbedingt haben will und fängt an zu weinen und zu schreien und zu
plärren. Du so greifst den Joghurt raus.
Ich greife den Joghurt raus. So, bitte, Ruhe.
Halt einfach deine
Klappe. Und dann, meine Freundin kommt 5 Minuten, nachdem er das gegessen hat, rein. Du, auch wenn er jetzt gleich meckert und schreit, gib ihm nichts, wir essen gleich Mittag. Und ich so, okay.
Aber das war keine Notlüge. Nein, das ist, du gibst ihm jetzt, ab jetzt nichts mehr.
Genau, das ist ungefähr wie deine 13.10 Uhr bis 14.40 Uhr
Notlüge. Bis eine halbe Stunde ist es keine Notlüge.
Okay, dann weiß ich in Zukunft, mich daran zu halten. Und das Schlimme ist, es wurde dann auch noch rausgefunden, dass er doch schon diesen...
Du hast den Müll, ja, du hast den Joghurtbecher oben auf dem Müll trapiert, Idiot.
Ich habe den Deckel des Bechers auf dem Tisch liegen lassen. Den
oh Gott, noch viel schlimmer. Ja. Ich mache dann die Sachen immer vom Müll so ein bisschen hoch und packe sowas runter und dann wieder runter. Aber tatsächlich, bei der Ernährung sind wir uns sehr, sehr einig. Ja. Da gibt es gar keine Sachen, die... Na gut, es gibt eine Sache. Ich gehe ab und zu mit ihr ein Eis essen. Mhm. Das erzählen wir dann aber nicht.
Wirklich? Also das machst du auch? Mhm. Das muss eher meine Freundin machen.
Sie liebt es. Klar. Ich teile mir aber das Eis mit ihr. Es gibt immer eine Kugel und ich esse immer sehr schnell. Dazu tendiert sie jetzt auch mittlerweile. Das heißt, wir essen immer mit unseren kleinen Holzspaten das Eis super, super schnell. Weil jeder weiß, er will dem anderen nicht so viel lassen. Ich möchte, dass sie nicht so viel Süßigkeiten isst.
Und sie möchte nicht, dass Papa das ganze Eis weg isst.
Genau. Und dadurch entsteht ein Wettlauf. Ein anderes Thema bei uns ist, und das ist wirklich ein richtiges, richtiges Blutthema, Medikamente. Mhm. Meine Ex-Freundin tendiert eher dazu zu sagen, hey, das und das ist los, lass uns mal das Medikament geben, dann geht's schnell wieder besser. Bei ganz vielen Krankheiten habe ich eher einen anthroposophischen Ansatz. Krankheiten sind gut, um das Immunsystem zu schulen und um auch dem Körper zu zeigen, du kannst das alleine und gehst da durch. Also ein fiebersenkendes Mittel sollte man in den wenigsten Fällen geben, weil Fieber ist bei den Kindern gut,
ja,
um das zu verbrennen im Körper, was gerade schädlich ist. Also der Körper hat sich über Millionen von Jahren zum evolutionären Wunder ausgebildet. Und in dieses Wunder möchte ich erstmal vertrauen und auch dem Kind das Vertrauen schenken und geben, hey, dein Körper kennt den Weg, weiß, es gibt natürlich auch da bestimmte Grenzen, aber lass uns erstmal gucken, wie weit wir kommen ohne.
Ja, da hat Maria auch sehr viel Lehrgeld bezahlt bei uns, gerade was fiebersenkende Mittel angeht. Weil wir am Anfang immer dachten, oh Gott, das Kind ist krank, wir müssen was geben, wir müssen was tun, wir müssen was machen und haben immer fiebersenkende Mittel gegeben, die auch der Arzt uns verschrieben hat, obwohl der auch einen homöopathischen Ansatz hatte. Hat es dann immer so widerwillig verschrieben, weil er das, glaube ich, auch meinte, die Eltern müssen selber lernen, wie sie damit umgehen wollen. Die Erfahrung, die wir rausgemacht haben, ist, dass Marie dieses Mittel bekommen hat, auch am Tag, es ihr dann gut ging, wieder angefangen hat zu spielen, zu toben und es ihr dann am Abend wieder viel, viel schlechter ging. Und irgendwann haben wir dann mit dem Arzt noch darüber geredet und der hat uns genau das auch gesagt, was du gerade meintest, dass es halt wichtig ist, dass das Fieber im Körper sich, dass es präsent ist und dass es auch wahrgenommen wird von dem Kind, weil das Kind sich dann zurücknimmt, sich ausruht, schläft und wieder gesundet.
Das ist die beste Medizin für die meisten Kinder, Schlaf.
Genau.
Oh, sie hat heute den ganzen Tag durchgeschlafen. Sie brütet vielleicht gerade was aus.
Ja.
Ich bin total dafür, in das Kind zu vertrauen, in die Abwehrkräfte des Kindes zu vertrauen und damit auch in das Leben zu vertrauen. Meine Ex-Freundin ist tendenziell viel, viel ängstlicher und will die Schulmedizin gleich von Anfang an dabei haben und zu sagen, wir regeln das über die Schulmedizin, wir holen uns Hilfe. Das ist so ein krasser Streitpunkt, das kannst du dir nicht vorstellen. Wirklich. Ich weiß dann auch nicht manchmal, was so die Mittel sind und die Wege. Und natürlich denke ich mir, ich möchte auch nicht sie übergehen, aber ich würde jetzt kein Medikament, was ich absolut abartig und scheiße finde, ihr geben, nur weil sie mir sagt, das braucht jetzt das Kind, weil sie das entschieden hat. Ich hole das jetzt aus der Apotheke und sie braucht das. Da ich weiß, was es für einen Terror gibt, wenn ich das nicht mache, wäre das meine Notlüge. Und ich weiß, wir sind da an einem ganz, ganz gefährlichen Zweig, aber ich würde mir immer den Arzt zur Seite holen und zu gucken, was braucht sie, was braucht sie nicht. Ja. Und auch immer die Meinung von mehreren Ärzten. Wenn es jetzt ein Medikament ist, was ein bisschen schwerer sein würde, würde ich nicht zu einem Arzt hingehen und sagen, hey, das sind die Symptome, so und so, denke ich, braucht sie das jetzt. Und der Arzt sagt, ja, okay, hier habe ich.
Ja, ist mega schwer, gerade bei medizinischen Sachen. Auch das, was ich vorhin beschrieben habe, da muss der Groschen auch irgendwann selber fallen. Also ich habe es irgendwann verstanden, als der Arzt es mir erklärt hat, saß ich sofort da und dachte, natürlich, wie logisch, natürlich muss das Fieber präsent sein, damit der Körper kapiert, ich muss mich ausruhen. Und meine Freundin hat aber ein bisschen gebraucht, wir haben es dann danach probiert. Nee,
kapiere ich nicht.
Nein, natürlich nicht, aber dieses Muttergefühl, und ich glaube, das ist das, was klischeehaft ich jetzt einfach benennen will, dass dieses Gefühl von, ich muss was tun, ich muss was machen, ich muss jetzt akut Hilfe herbeiführen.
Dass das passiert auch die ganze Zeit schon im Körper des Kindes.
Aber das ist, glaube ich, trotzdem der Wunsch vieler Mütter, sofort irgendwie, mein armes Kind, ich muss ihm helfen.
Halte die Emotionen aus.
Genau. Wir haben es dann probiert und ganz schnell auch erkannt, hey, es ist viel, viel besser so. Sie ruht sich den ganzen Tag aus, sie ist dann auch viel mehr bei meiner Freundin gewesen, hat sich dort ausgeruht, den ganzen Tag auf ihr draufgelegen, was dann auch eine schöne Zeit für beide war. Und dadurch hat sich ein natürlicher Genesungsprozess entwickelt, den wir jetzt auch und vor allem bei Felix viel, viel konsequenter von Anfang an durchgezogen haben. Also ich glaube, Felix hat in der ganzen Zeit einen Bruchteil der Medikamente bekommen, wie Marie sie in der ersten Zeit bekommen hat. Marie war das Versuchskind.
Das dritte Kind bekommt gar nichts mehr.
Das dritte Kind wird einfach nur
da musst du durch
nackt irgendwie im Garten den ganzen Tag. Bitte.
Kalt duschen. Das die Kind hat Fieber.
Die Natur wird's richten.
Okay. Ja. Also finde ich, ist ein guter Weg.
Die Frage ist für mich nochmal da, es ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema. Wendest du dort auch Notlügen an? Also wenn die jetzt bei dir zu Hause ist und du merkst, okay, sie wird krank. Ich wüsste jetzt, meine Freundin würde sich hier anders verhalten.
100%.
Sie hört den Podcast, ne?
Ich weiß, aber da muss ich ehrlich sein.
Ja.
Und ich bin dann aber auch ehrlich, wenn sie sagt, hey, ich würde ihr gerne das und das Medikament geben, so ein Hustenmittel zum Beispiel, was den Schmerz senkt. Das ist was sie mal anwendet. Und ich sag, dann lass mich die Nacht, die du eigentlich hättest mit ihr machen. Und ich bin dann lieber, dass sie die Nacht auch mal hustet und durchhustet und dass sie auch mal schreit, wenn sie Schmerzen hat. Ich lasse sie jetzt nicht bis ins Endliche, bis sie ohnmächtig wird, an ihren Schmerzen irgendwie krepieren, aber ich finde, auch Schmerzen dürfen mal sein, wenn es innerhalb einer Krankheit ist, bis zu einem gewissen Maß. Also ich finde, vielleicht ist mein Toleranzbereich für sie größer, als das bei meiner Ex-Freundin ist.
Ja, mit Sicherheit.
Aber auch für mich, mein eigener Toleranzbereich in Sachen Schmerzen ist größer.
Ja.
Vielleicht. Das kann ich nicht 100% sagen, weil sie erträgt auch relativ viele Schmerzen. Sie hat den Kaiserschnitt und das waren auch unglaubliche Schmerzen. Aber wenn ich eine OP hatte, das Erste, was ich in der Regel mache, sind die Schmerzmittel weglassen. Mhm. Weil ich will, dass der Körper spürt, was da passiert. Mhm. Ich möchte gar nicht so taub sein. Also Weisheitszähne, Mandeln raus.
Hast du komplett die ganze Behandlung?
Machen Sie das bitte ohne Schmerzmittel. Habe ich irgendwo einen festen Griff?
Wir müssen das in Vollnarkose machen. Ruhe.
Jetzt ran da. Nicht alles und immer, aber vielleicht ist der Toleranzbereich ein bisschen
größer. Und da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man natürlich als Paar versucht, diese Sachen abzuwägen und in einer getrennten Beziehung ist es extrem schwer, ist, da auf einer Wellenlinie zu bleiben. Ich finde aber trotzdem, dass ihr bei allen Konflikten, die ihr habt, in vielen Punkten trotzdem habe ich zumindest, was ich mitbekomme, euch abgleicht und auf einem guten Weg seid. Es gibt aber an einigen einzelnen Stellen wirklich starke Schwankungen.
Ja, also generell haben wir viele Punkte und das ist super, super gut, wo wir der gleichen bzw. derselben Meinung sind.
Mhm.
Also Thema Ernährung. Sind wir total dafür, dass Lilla sehr, sehr viel Gemüse isst, dass ihre Ernährung einfach auf Gemüse basiert und dann kommen noch ein paar Sachen dazu. Sehr, sehr wenig Zucker. Das sieht sie so, wie ich das sehe. Ich würde jetzt tendenziell mehr Obst geben. Sie sagt, Obst ist natürlich auch Zucker, wo sie recht hat. Und das Obst, was wir essen heutzutage, ist ja nochmal so verändert, dass es viel mehr Zucker enthält als wildes Obst, was wächst. Das ist ein Thema und das sehe ich total. Sie gibt ihr sehr, sehr viel Gemüse, auch viele Kohlenhydrate, worüber man jetzt streiten kann. Ne?
Mhm.
Aber das passt total. Ich glaube, wir haben sehr, sehr ähnliche Blicke auf Menschen, wenn es um so eine Frage über den Erzieher geht, ist der gut oder schlecht für sie? Im Kindergarten, da haben wir beide ein sehr ähnliches Gefühl. Also es stimmen schon ganz, ganz viele Bausteine. Aber manche Sachen stimmen eben nicht. Aber das Leben wäre auch so langweilig, wenn man sich nie streiten würde. Jetzt die Frage zum Schluss, um sie einmal zu beantworten. Mhm. Sind Notlügen in Ordnung? Darf man die Mutter seines Kindes anlügen? Oder darf das eigentlich nicht sein?
Ich glaube, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Ich dachte am Anfang, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dachte ich, klar, das kann man ganz pauschal beantworten. Notlügen sind erlaubt. Ja.
Oder nein. Ich hätte ehrlich gesagt gesagt, nein. Ja. Eigentlich ist es nicht erlaubt.
Ich hätte bei mir auch geguckt, welche Notlügen wenden wir an, und die sind alle so harmlos, dass ich sage, das ist okay, absolut okay. Und meistens werden die dann im Nachgang auch aufgelöst. Also es ist ja auch gar nicht so, dass diese Notlügen oft lange Bestand haben, sondern die werden manchmal oder oft danach auch zugegeben und dann wird es auch weggelächelt. Ist halt einfach ganz oft so. Manche sind ja auch keine dramatischen Situationen.
Dass diese andere Frau mitkommt, das erzählen wir nicht, Mama.
Wir nennen sie Hildegard. Deine Fantasiefreundin. Jetzt gibt es natürlich Situationen, die du beschrieben hast, die etwas heftiger sind. Ich habe da auch keine pauschale Antwort drauf. Nur die Situation zum Beispiel mit deiner Schwester, die du mir beschrieben hast, wenn ich in deiner Situation wäre, würde ich mich, glaube ich, ganz genauso verhalten. Und ich kann jetzt für mich sagen, wenn ich mir das angucke, wäre eine Notlüge okay. Pauschal sagen, dass es eine Notlüge, dass Notlügen okay sind, kann ich aber nicht. Aber ich glaube, man muss immer gucken, wie die individuelle Situation aussieht.
Was ich nicht möchte, ist, so ein Geheimkodex mit meiner Tochter zu finden.
Das dürfen wir aber nicht Mama sagen,
weil das schließt sie aus und das stellt es so dar, als ob Mama nicht der Mensch ist, dem man alles sagen kann.
Ja.
Das möchte ich nicht, dass das entsteht, dass das Gefühl zu ihrer Mutter entsteht.
Also da beschreibst du was extrem Wichtiges, weil ich zum Beispiel bei meiner Freundin erlebe, dass sie mit ihrer Mutter und ihrem Vater genau sowas auf einer nicht so dramatischen Ebene gelebt hat. Sie hat zum Beispiel ihrer Mutter alles erzählt und die haben waren so eine Verbindung.
Eine kleine Enklave.
Ja, die dem Vater nicht alles erzählt hat. Der hat immer nur Informationen so bröckchenweise zugeworfen
bekommen. Warum? Wie ist der Vater damit umgegangen mit der Information?
Da er sie ja meistens nie aufgeschlüsselt bekommen hat, glaube ich, ist er lange davon ausgegangen, das ist die Wahrheit, mit der ich lebe. Von daher,
das ist seine Wahrheit.
Das ist seine Wahrheit. Und ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, dass ich das auf keinen Fall möchte. Also ich möchte eher, dass du sagst, Papa hat sich zum Beispiel, es gibt ja auch Situationen, dass sie vielleicht mal für mich lügt, dass sie sagt, hey, Papa hat heute keine Zeit, weil er so viel lange arbeiten muss und dabei mache ich einfach irgendwie, keine Ahnung, einen drauf. Und da würde ich auch eher dazu tendieren wollen, dass sie sagt, nein, Papa hat heute keine Zeit, weil er lieber was anderes machen möchte. Das wäre zum Beispiel zwar nicht gut, weil meine Freundin mich nicht schützt vor meinen Kindern und sagt, hey, Papa ist der Tollste, sondern eher die Wahrheit erzählt. Und da gibt's ganz viele Sachen, wo ich auch sage, hey, ich möchte nicht, dass wenn du zum Beispiel, wir gucken ja ab und zu kleine Serien oder so bei ja den üblichen Streamingdiensten Sachen, dass sie zum Beispiel das verheimlicht. Komm, wir gucken das jetzt heimlich und sagen es Papa nicht. Das können wir zwar als Spiel mal machen, aber ich möchte, dass es aufgelöst wird. Dass nicht sowas entsteht. Ich und meine Mama haben so ein eigenes Ding, ja, und haben Geheimnisse vor Papa. Da habe ich gesagt, das möchte ich auf keinen Fall. Und genauso umgekehrt, ich möchte es auch nicht mit meinen Kindern haben. Und wenn, dann nur im Spaß, sodass es aufgeschlüsselt wird. Genau das, was du beschreibst, nämlich, dass du das auch nicht möchtest, dass so eine Atmosphäre entsteht, so eine Enklave zwischen dir und deiner Tochter gegenüber deiner Freundin oder auch umgekehrt zwischen deiner Freundin und ihrer Tochter und dir, ist, glaube ich, auch einfach nicht gut für die Beziehung als Familie, in welcher Konstellation man auch immer sich bewegt.
Es ist eigentlich ähnlich wie schlecht über die Mutter reden vor dem Kind.
Genau.
Und das möchte ich auch nicht. Also ich habe auch noch nie gesagt, irgendwie deine Mutter ist schlecht oder in irgendeiner Weise, weil ich finde das ganz, ganz wichtig, dass sie, glaube ich nicht, dass Lilla eine schlechte Mutter hat, sie ist eine gute Mutter und sie macht ganz, ganz viele Sachen total toll und ich sehe, wie viel Liebe sie für ihre Tochter hat.
Ja.
Und ey, wer bin ich zu sagen, du bist eine schlechte Mutter oder, also A, will ich das nicht und B, ist sie das auch einfach nicht, aus meiner Perspektive, ne? Vielleicht sieht Lilla das irgendwann mal anders, vielleicht im Verhältnis zu mir, dass sie sagt, du warst kein richtig guter Vater zu mir. Ich weiß es nicht, ne? Mhm. Ich gehe nicht davon aus, aber kann ja sein. Aber das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man eine gute Haltung vor dem Kind zu seinem Ex-Partner hat oder zu seinem aktuellen Partner, ne?
Ja.
Und die Haltung stimmt einfach nicht, wenn du Lügenenklaven schaffst mit deiner Tochter zusammen.
Ja.
Wenn du eine eigene Lügenenklave schaffst.
Für dich selbst, ohne dass jemand daran teil hat. Dann ist es wieder was ganz anderes. Aber das hört ihr in dem anderen Podcast. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch.
Lügen sind einfach anders.
Wir wünschen euch was.
Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
Der 7-1 Audio Podcast-Tipp.
Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura
und Sarah
und unseren True Crime Podcast Eyes in the Dark,
mit dem wir jetzt ziemlich hoch gepokert haben.
Ja.
In unserem Podcast sprechen wir jeden Sonntag ziemlich detailliert über einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Dabei konzentrieren wir uns auf eher unbekanntere, deswegen aber nicht weniger spannende Fälle. Beispielsweise behandeln wir in Folge 161 ein tödliches Airbnb auf Hawaii. Ihr ahnt es schon, euch erwarten schlaflose Nächte.
Am Ende jeder Folge bescheren wir euch außerdem nochmal einen ordentlichen Gänsehaut-to-go-Moment, in dem wir eine paranormale Story aus unserer Community vorlesen. Euch ist auch schon mal etwas Unerklärliches oder Mysteriöses passiert? Dann immer her damit.
Und wer von solchen Dingen nicht genug bekommen kann, für den haben wir noch etwas ganz Besonderes im Petto, denn einmal im Monat heißt es bei uns Spooky Sunday. In diesem Paranormal Special widmen wir uns übernatürlichen Vorkommnissen und erzählen euch unter anderem die wahre Geschichte hinter dem Horrorfilm Annabelle. Ein anderes Mal geht es um den kleinen David, der dem New Yorker Adam Ellis im Traum begegnet und ihn anschließend auch im wahren Leben heimsucht.
Wir freuen uns schon, wenn ihr bei Eyes in the Dark reinhört und ab jetzt jeden Sonntag mit dabei seid, damit wir uns gemeinsam durch wahre Kriminalfälle denken oder uns bei den Spooky Sundays ordentlich gruseln können.
Ach, und übrigens, hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt.
Bis dahin, schöne Träume.
Mehr oder weniger. Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi.